Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Talfahrt, die Aktienkurse von UBS und CS leiden unter schlechten Nachrichten aus den USA. Entwicklungszusammenarbeit, der Nationalrat debattiert über die Rahmenkredite für die Südhilfe. Gewalt auf dem Bildschirm, erstmals in der Schweiz beschäftigt sich ein Gericht mit einem Videospiel. Dichter, Denker, Polemiker, der deutsche Lyriker Peter Rühmkorff ist tot. Aufrüstung, die Militärbudgets steigen weltweit, die Kontrollverträge verlieren Wirkung. Aufschwung der Rechtsextremen, bei den Kommunalwahlen in Sachsen legt die NPD massiv zu. Schließlich Berlusconi und die Richter. Italiens Regierungschef plant ein Gesetz gegen Abhörmaßnahmen. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durrer und mit den Nachrichten Eva Gametta.
Die Aktien der beiden Schweizer Grossbanken Credit Suisse und UBS sind am frühen Nachmittag unter intensiven Verkaufsdruck geraten. Die UBS-Aktie wurde überdies wegen handelstechnischer Probleme im Zusammenhang mit der zweiten Kapitalerhöhung vorübergehend vom Börsenhandel ausgesetzt. Die UBS-Aktie notierte am Abend über 3% im Minus. Die CS-Aktie büßte knapp 2% ein. Händler führen dies auf die schlechten Geschäftszahlen der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers zurück. Die Bank ist wegen der Finanzkrise sehr viel tiefer in die roten Zahlen gerutscht als erwartet und benötigt $6 Milliarden frisches Kapital. Lehman wies für das zweite Geschäftsquartal, das Ende Mai auslief, einen Verlust von $2,8 Milliarden aus. In der Schweiz ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Mai unter 100.000 gesunken, zum ersten Mal seit 6 Jahren. Bei den Arbeitsämtern waren Ende Monat gut 95.000 Menschen registriert. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 2,4%. Bei den Jugendlichen betrug die Quote 2,5%. Nach Angaben des Staatssekretariats haben auch mehr Jugendliche wieder Arbeit gefunden. In der Westschweiz und im Tessin ist die Arbeitslosigkeit nach wie vor deutlich höher als in der Deutschschweiz. Die Arbeitslosenversicherung bezahlte im letzten Jahr 5,3 Milliarden Franken aus. Das ist 15% weniger als im Vorjahr. Das schweizweit erste Strafverfahren gegen den Verkauf von gewalttätigen Computerspielen hat mit einem Freispruch geendet. Angeklagt war der Geschäftsführer einer Mediamarktfiliale im Raum Bern. Das Gericht beurteilte die im Spiel Stranglehold gezeigten Gewalttätigkeiten nicht als grausam im Sinne des Strafgesetzbuches. Wer sich zum Dienst in einer freiwilligen Feuerwehr meldet, soll seinen Sold nicht auch noch versteuern müssen. Der Bund soll deshalb eine einheitliche Regelung zur Steuerbefreiung erarbeiten. Dies fordert die Feuerwehrkoordination Schweiz. Ihr gehören die Mitglieder der Kantonsregierungen an, die für das Feuerwehrwesen zuständig sind. In Winterthur endet eine 100-jährige Zeitungsgeschichte. Das Stadtblatt wird per sofort eingestellt. Die Zeitung war Anfang Jahr in ein gratis Sonntagsblatt umgewandelt worden, das an alle 48.000 Haushaltungen in Winterthur verteilt wurde. Seither sind Schulden von 350.000 Franken aufgelaufen. Man habe vor allem auf dem nationalen Inseratemarkt die Ziele weit verfehlt, teilte die Stadtblatt Verlags AG mit. Die Zeitung Stadtblatt wurde 1908 als Anzeiger von Tös gegründet, später erschien sie bis 1997 als Winterthurer AZ. Deutschland und Frankreich haben sich nach langem Streit auf die Klimaschutzvorgaben für die Autoindustrie geeinigt. Nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Sarkozy sagte Bundeskanzlerin Merkel, das Ziel der EU-Kommission werde unterstützt. Die EU-Kommission will den Autobauern von 2012 an vorschreiben, bei Neuwagen einen Kohlendioxidausstoß von 120 Gramm pro Kilometer einzuhalten. Israel hat der Palästinenserregierung im Westjordanland umgerechnet knapp 79 Millionen Franken an Schulden überwiesen. Laut dem palästinensischen Ministerpräsidenten Fayyad handelt es sich dabei um Gelder aus einem gemeinsamen Besteuerungsabkommen, die den Palästinensern zustünden. Israel hätte die Schulden eigentlich bereits Ende Mai bezahlen sollen. Mit dem Geld will die Palästinenserregierung nun die Mai-Löhne der eigenen Beamten auszahlen. Der deutsche Schriftsteller Peter Rühmkorff ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Rühmkorff gehört zu den bedeutendsten deutschen Lyrikern nach dem Zweiten Weltkrieg. Er experimentierte mit der Sprache, kombinierte unterschiedliche Stile und Idiome. Mit virtuoser Poesie und spitzer polemischer Feder machte er sich einen Namen als scharfsinniger politischer Kopf. Rühmkorff wurde für sein Werk vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem renommierten Büchnerpreis. Der Schweizer Skisport hat eine seiner großen Figuren verloren, Jos Minch. Der Bündner Abfahrer verstarb nach langer Krankheit, 67-jährig. Jos Minch gewann vor der Gründung des Weltcups mehrere große traditionelle Rennen, so in Val d'Isère. 1964 wurde er in Innsbruck an der Olympia-Abfahrt Vierter. Einen Namen machte er sich auch durch spektakuläre Stürze. So erhielt am Lauberhorn eine Stelle seinen Namen, die Minch kannte. Fußball. Zwei Tage nach der Niederlage der Schweiz gegen Tschechien hat sich Nationalmannschaftskapitän Alex Frey erstmals vor den Medien zu seiner Verletzung geäußert.
Ich habe jetzt mittlerweile zwei Nächte nicht viel geschlafen. Freunde von mir haben meine Tränen getrocknet, meine Freundin hat Tränen getrocknet, die ganze Familie hat Tränen getrocknet. Aber wie gesagt, Champions stehen auf und ich werde mich in Zukunft wieder so präsentieren wie ein Champion.
Frey rief die Mannschaft auf, weiterhin für den Traum vom Europameistertitel zu kämpfen. Zuspruch für die Schweizer Nationalmannschaft gab es auch aus Bundesbern. Chiara Simoneschi-Cortesi, die Vizepräsidentin des Nationalrates, wünschte dem Team im Namen des Rates Glück und rief am Schluss ihrer Rede «Hopp Schweiz» in den Saal. In Bern und Zürich haben derweil die Fans der heute im Einsatz stehenden Mannschaften die Innenstädte in Beschlag genommen. Zahlenmäßig besonders auffallend sind die Oranje-Fans aus den Niederlanden. Ihr Team trifft in Bern um 8:45 auf Weltmeister Italien. In Zürich spielen seit wenigen Minuten Rumänien und Frankreich gegeneinander.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1. Die weiteren Themen. Mehr Geld, vielleicht, aber wie viel mehr und wofür genau? Der Nationalrat debattiert über Entwicklungshilfe. Virtuelle Gewalt, juristisch unbedenklich, aber das Thema hat noch andere Facetten. Ein Videospiel vor Gericht. Potenzielle Gewalt, weltweit steigen die Rüstungsbudgets und die Kontrollabkommen vergilben. Rechtsaußen, ganz oben. In Sachsen hat die NPD weiter Auftrieb, sie dominiert die Lokalwahlen. Berlusconis Motive. Fragwürdig vielleicht, aber die Stoßrichtung stimmt. Italien bekommt ein Gesetz gegen den Lauschangriff. Dann der rote Romantiker ist tot. Peter Rühmkorff stirbt im Alter von 78 Jahren. Ein Blick zurück auf die Gegenwart eines Dichters. Und im Dossier Tatort Chicago. Die Händler an der Getreidebörse erklären ihr Geschäft und finden es vor allem für sich selbst gefährlich. Echo der Zeit. So tönte es damals vor 3 Jahren in New York.
La Suisse envisage d'accroître au-delà de 2008 le pourcentage qu'elle consacre à l'aide publique au développement.
Der damalige Bundespräsident Samuel Schmid versprach vor der UNO-Vollversammlung, die Schweiz nehme sich vor, die sogenannten Millenniumsziele der UNO zu erreichen. Und das heißt, dass sie 0,7% der Wirtschaftskraft für Entwicklung auszugeben bereit ist. Gegenwärtig ist es erst halb so viel. Dieses Thema wurde in den vergangenen Monaten in der Schweiz äußerst kontrovers diskutiert. Parlament und Regierung nahmen zu Beginn der Session eine Petition für mehr Entwicklungshilfe entgegen mit 200.000 Unterschriften. Und heute debattiert der Nationalrat das Thema. Geraldine Eicher.
Eines ist nicht bestritten, dass die Schweiz ihren Beitrag zur Entwicklungshilfe leisten soll, leisten muss. Umstritten ist aber, wie viel Geld sie in die Entwicklungshilfe stecken soll. Der Bundesrat will der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 4,5 Milliarden Franken zur Verfügung stellen, dem Staatssekretariat für Wirtschaft 800 Millionen Franken. Damit würde die Schweiz 0,4% des Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungshilfe einsetzen. Heute sind es 0,37%. Die SVP will die Kredite zurückweisen. Sie will erst sicherstellen, dass die Gelder der Schweiz helfen, Not zu lindern und nicht helfen, Luxus zu finanzieren. Dass unser Geld in falschen Taschen lande, sei Realität, sagt SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli.
Selbstverständlich, ich werde Ihnen nachher Projekte zeigen, wo mit Mithilfe unserer Steuergelder der DEZA unglaublich teure Jets gekauft wurden durch die entsprechenden Regierungen. Und das ist nicht jene Entwicklungshilfe, die man sich vorstellt.
Linke und grüne Nationalräte machen sich stark für eine Aufstockung der Mittel. Spätestens 2015 soll die Schweiz 0,7% des Bruttonationaleinkommens in die Entwicklungshilfe investieren. Für Hans-Jürg Fehr von der SP der einzige Weg.
Alles andere ist dem reichsten Land der Schweiz unwürdig.
Und schon lange von den Grünen gab zu bedenken, dass Schweizer Unternehmen mit ihrer Spekulationspolitik auch ihren Profit aus der dritten Welt herausholen würden. Diese Profite seien mindestens so hoch wie die Beträge, um die der Nationalrat debattiere. Und er betonte,
die Entwicklungshilfe, welche die dritte Welt für die erste Welt leistet, ist auch mit 0,7% immer noch höher als die Entwicklungshilfe, um die es in dieser Debatte geht.
Aber weil dieser deutlichen Erhöhung wenig Chancen beigemessen werden, ist ein Kompromissantrag eingereicht worden. Eine schrittweise Erhöhung auf 0,5% ab 2010 und auf 0,6% ab 2012. Doch ob sich für diesen Antrag eine Mehrheit finden lässt, ist ebenfalls fraglich. Und es gibt Anzeichen, dass auch der Kompromiss des Kompromisses scheitern könnte, eingebracht von CVP-Nationalrätin Katrin Amacker. Sie möchte eine Erhöhung auf 0,5%. Doch nicht einmal in ihrer Fraktion fand sie dafür eine Mehrheit. Auch wenn CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin hervorgestrichen hat.
Von einem reichen Land wie der Schweiz wird von der Weltgemeinschaft Wort halten und Solidarität erwartet.
Morgen wird der Nationalrat festlegen, welche Kredite er für die Entwicklungshilfe in den nächsten Jahren sprechen will. Angesichts der aktuellen Diskussion dürfte der Bundesrat Mühe haben, sein Versprechen einzulösen. Das Versprechen nämlich, alles daran zu setzen, die Millenniumsziele der UNO zu erreichen.
Der Bericht von Geraldine Eicher. Weitere Informationen zum Thema Entwicklungshilfe, zur Petition für mehr Entwicklungshilfe und zu den Millenniumszielen der UNO finden Sie in unserem Online-Dossier auf www.drs.ch. Eine Heldengeschichte jetzt. Ein Polizist nimmt ganz allein den Kampf gegen die Mafia auf, befreit ein entführtes Mädchen und erschießt bei der Aktion mehrere Gangster. In der Wirklichkeit gibt's das nicht. Im Fernsehen immer öfter und als Videospiel jeden Tag. Und wer da am Drücker ist, hat das Ziel, möglichst viele Gangster zu erschießen. Je mehr, desto besser. Und genau deshalb saß der Geschäftsführer eines Multimedia-Unternehmens heute auf der Anklagebank. Eine Richterin hatte zu entscheiden, ob das Spiel, das er im Sortiment führte, zu Gewalt erziehe. Sie fand, nein, zu wenig grausam, Freispruch. Das Thema Gewaltspiele ist deshalb nicht vom Tisch. Oliver Washington.
Wird jemand, der Stunden hinter dem Computer verbringt und im Spiel andere Menschen umbringt, dann auch im realen Leben eher gewalttätig und begeht vielleicht sogar einen Mord? Das ist die grundsätzliche Frage bei Gewaltspielen. Für Roland Neff, er sitzt für die SP im Berner Kantonsparlament und brachte den ersten Gerichtsfall über Gewaltspiele in der Schweiz ins Rollen, ist die Antwort klar.
Die Folgen davon, die sehen wir gerade gestern wieder in Japan, auch dort, das betrifft einen Gamer. Wir haben es gesehen im Hönkerberg, wir haben es gesehen in Locarno, wir haben es gesehen beim Liebefeld. Diese Delikte werden noch mehr vorkommen, denn die Spiele werden realistischer, das hat also nichts mehr mit einer eigentlichen virtuellen Welt zu tun.
Trotz dieser Fälle allerdings könne aus wissenschaftlicher Perspektive nicht behauptet werden, dass der Konsum von Gewaltspielen zu Gewalt im Alltag führe, erwidert der Sozialwissenschaftler Vassilis Kassis. Allerdings gäbe es unter Jugendlichen eine Risikogruppe, die gewalttätig sei und solche Spiele auch konsumiere. Aber, sagt Vassilis Kassis,
bei diesen 10% gehen wir davon aus, dass diese Spiele das gewalttätige Verhalten nicht auslösen, sondern dazu führen, dass dies auch in Zukunft weiter gezeigt wird. Sie sind also nicht die Ursache, sondern sie sind einzig ein weiterer Brückenschlag, ein weiterer Verstärkungsfaktor hin zu Gewalt.
Das seien insbesondere Jugendliche, die einsam in ihren eigenen vier Wänden hinter dem Computer sitzen würden und oftmals auch keine berufliche Perspektive hätten. Der Jugendschutz sei deshalb ein wichtiger Punkt. Dieser Meinung ist auch Strafrechtsprofessor Christian Schwarzenegger. Heute bestimmen die Anbieter von Gewaltspielen, ab welchem Alter diese frei sind. Ob diese Alterslimiten dann auch eingehalten werden, kontrollieren müssen das die Kantone. Hier allerdings bestehe Handlungsbedarf, so Schwarzenegger, denn die 26 Kantone hätten oftmals unterschiedliche Regelungen. Für Erwachsene hingegen sind die meisten Gewaltspiele frei, sagt der Strafrechtsprofessor.
Verboten ist ein Spiel eigentlich erst, wenn es alle Merkmale des Straftatbestandes der Gewaltdarstellungen erfüllt. Und da ist die Hürde sehr hoch. Massive Schmerzen und Leiden müssen gezeigt werden. Es muss sich die Darstellung auf die Brutalität im engsten Sinne beschränken. Und dann wäre eine Bestrafung möglich. Das scheint mir aber bei dem jetzt vorliegenden Fall des Stranglehold-Spiels beispielsweise oder anderen solchen Shooter-Spielen nicht erfüllt zu sein.
Kein Verständnis für diese eigentlich liberale Haltung des Gesetzes hat Roland Neff. Er kritisiert, dass Erwachsene die allermeisten Gewaltspiele frei konsumieren können.
Für mich ist es grausam, einen Menschen umzubringen, auch mit einer Pistole. Und das ist kein Argument, wenn jemand dabei nicht zusätzlich gefoltert wird. Es darf doch nicht sein in unserer Gesellschaft, dass nur etwas als grausam angeschaut wird, wenn die Tötung noch mit Folter begleitet ist. Das darf keine gesellschaftliche Haltung sein.
Roland Neff strebt deshalb eine breite Diskussion an über Gewaltspiele. Sein Ziel: strengere Regelungen für Jugendliche und Erwachsene. Denn wenn die meisten Spiele für die Erwachsenen frei zugänglich seien, so sei es auch für Jugendliche ein leichtes in den Besitz solcher Spiele zu kommen.
Videospiele sind dann zu verbieten, wenn zur Erreichung eines Erfolgs, eines Spielerfolgs, grausame Gewalt angewendet werden muss.
Und unter grausamer Gewalt versteht Neff eben auch einen gespielten Mord. Mit dem Verbot von Gewaltspielen beschäftigt sich schon bald auch das eidgenössische Parlament. Auf Initiative von Roland Neff müssen sich die Berner Vertreter im Ständerat für ein solches Verbot einsetzen.
Die Welt ist ein gefährlicher Ort und sie wird sogar noch gefährlicher, wie die neuesten Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI belegen. Vor allem China und Russland stocken ihre Rüstungsbudgets massiv auf, aber auch viele Länder in Osteuropa, in Lateinamerika und fast alle in Ostasien. Und selbstverständlich einsam an der Spitze die USA. Gleichzeitig laufen bestehende Abrüstungs- und Rüstungskontrollabkommen aus oder werden systematisch ausgehöhlt. Eine bedrohliche Situation, der Bericht von Fredrik Steiger.
Als der Kalte Krieg vorbei war, hoffte man nicht zuletzt in Europa auf eine Friedensdividende. Tatsächlich wurden während einiger Jahre die Rüstungsbudgets heruntergefahren. Außerdem trug eine ganze Reihe von Abrüstungs- und Rüstungskontrollabkommen dazu bei, die Welt ein bisschen sicherer zu machen. Bates Gill, Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI.
The age of the 1990s was very positive in the sense of a lot of negotiation and treaty.
Die 1990er Jahre seien eine gute Zeit gewesen. Man habe viel über Abrüstung verhandelt, vor allem zwischen Washington und Moskau. Zahlreiche Abkommen seien unterzeichnet worden. Das Problem aber ist, manche Vereinbarung wurde nie wirklich durchgesetzt. Andere sind ausgelaufen, werden bald auslaufen oder sind gekündigt worden. Oder wie der russische Strategieexperte Sergei Rogow vor Sicherheitsexperten warnte. In 5 Jahren werde es keine gültigen Rüstungskontrollabkommen mehr geben, weder bei strategischen noch bei konventionellen Waffen. Und Mohammed El-Baradei, der Chef der UNO-Atombehörde IAEA, spricht ernüchtert von einer desolaten Lage bei der Nuklearrüstung, trotz Atomsperrvertrag.
We still have 27,000 warheads. 27,000 warheads in existence. We still have.
Noch immer gäbe es weltweit 27,000 atomare Sprengköpfe, viele davon sofort einsetzbar. Das sei doch verrückt. Doch gut 15 Jahre lang wurden Abrüstungsbemühungen sträflich vernachlässigt. Und es fehlen vertrauensbildende Maßnahmen. Dank ihnen ließe sich das zurzeit wachsende Misstrauen abbauen, denn man wüsste wenigstens, wer, wie, warum und wie stark aufrüstet. All das hat für SIPRI-Chef Bates Gill nicht nur, aber auch mit der Präsidentschaft von George Bush zu tun. Die USA hätten ihr Interesse verloren, mit multilateralen Abkommen die Welt sicherer zu machen. und nach den Terroranschlägen vom 11. September seien sie als Förderer der Rüstungskontrolle vollends ausgefallen.
All of this is going to keep the international security scene rather unstable.
So sei die Welt wieder unsicherer geworden. Und das führt zu Aufrüstung. Doch immerhin fördere diese Aufrüstung jetzt auch die Einsicht, dass man den Trend brechen müsse.
There is a growing sense of the need to get a lot more serious about nuclear disarmament.
Gerade bei den Nuklearwaffen rechne er mit ernsthaften Abrüstungsgesprächen in den kommenden ein, zwei Jahren, vor allem zwischen Russland und den USA.
We hear interesting comments coming from the US presidential campaigns.
Von den US-Präsidentschaftsbewerbern gebe es ermutigende Signale. Am dringlichsten wäre ein umfassendes Nukleartestverbot, außerdem ein totales Fabrikationsverbot für nuklearen Sprengstoff oder zumindest einen Beschluss, dass solche nur mehr von mehreren Ländern gemeinsam und überwacht von einer internationalen Organisation hergestellt werden darf. Doch maßgeblich sei nun der politische Wille, alte Abkommen zu erneuern, neue auszuhandeln und durchzusetzen.
A lot of work is going to be needed to convince publics and politicians.
Die Öffentlichkeit und die Politik müssten überzeugt werden, dass Rüstungskontrolle wirksam sei, zumal es Fortschritte gebe bei der Überwachung von Rüstungskontrollabkommen, organisatorische und wissenschaftliche, etwa zur Ermittlung, woher Nuklearmaterial stamme. Trotzdem ist Bates-Gill lediglich gedämpft optimistisch.
Only cautiously optimistic, I would say. I think, again, we see on the one
Auf der einen Seite stelle er endlich auch bei den Mächtigen selber ein wachsendes Interesse an neuen Abrüstungsschritten fest. Aber bei konventionellen Waffen sehe er vor allem Aufrüstung und mehr Gewalt. Und zwar durchaus nicht nur von Staaten, sondern immer mehr von nichtstaatlichen, kriminellen oder terroristischen Akteuren.
Der Bericht von Fredrik Steiger. Kommunalwahlen sind in Deutschland meistens nur von begrenzter Bedeutung. Wer, wo, weshalb Bürgermeister wird oder in den Kreistag einzieht, interessiert naturgemäß vor allem die lokale Bevölkerung. In Sachsen ist das genauso. Und dennoch ist da seit dem Wochenende vieles anders, von nationaler Bedeutung. Das hängt mit der rechtsextremen NPD zusammen, die nämlich legte in ungekanntem Ausmaß an Stimmen zu und überflügelte mancherorts sogar die SPD. Ursula Hötzeler.
Für die NPD lief gestern alles nach Maß. Es war schönes Wetter, die Stimmbeteiligung so tief wie nie und die eigene Basis ging diszipliniert zur Wahl. Das Ergebnis ist historisch. Zum ersten Mal ziehen die Rechtsextremen in sämtliche der sächsischen Kreisparlamente ein. Damit haben sie im Vergleich zu früher nicht nur viermal so viele Stimmen geholt, sie sind auch definitiv in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und von dort, meint Werner Patzelt, der Dresdner Politikprofessor, würden sie sich auch nicht so rasch verdrängen lassen.
Es spricht alles dafür, dass der NPD auf lange Zeit ein Faktor, nicht der entscheidende, nicht ein zentraler, aber ein Faktor in der sächsischen Landespolitik sein wird. Folglich ist die Aufgabe noch überhaupt nicht gelöst, die NPD durch eine vernünftige Politik klein zu halten.
Genau dies hatten sich die übrigen Parteien nämlich vorgenommen. Bekämpfen durch Entlarven hieß das Motto, spätestens nachdem die NPD vor 4 Jahren mit über 9% in den sächsischen Landtag eingezogen war. Tatsächlich schien das Rezept zunächst auch zu funktionieren, nicht zuletzt dank der tätigen Mithilfe der Neuparlamentarier selbst. Die Rechtsextremen blamierten sich mit peinlichen antisemitischen Vorstößen, sie verstrickten sich in parteiinterne Querelen und sie brüskierten selbst ihre Anhänger. So zum Beispiel, als die überzeugten Nationalisten ihr Propagandamaterial in Polen drucken ließen, weil es dort billiger war. Inzwischen sorgen derlei Widersprüche nicht einmal mehr für überregionale Schlagzeilen. Man hat sich daran gewöhnt und anstelle der inhaltlichen politischen Auseinandersetzung sind längst Demonstrationen getreten. Wo immer sich Neonazis zeigen oder die NPD tagt, macht auch die Gegenseite mobil.
Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus!
Die Rechtsextremen scheint das nicht zu stören. Im Gegenteil, ein Teil der braunen Szene sieht sich durch den Widerstand erst recht herausgefordert. Galt früher die Devise, sich bei Aufmärschen möglichst gewaltfrei zu geben, zeigen sich die Neonazis jetzt offen kampfbereit. Ein Strategiewechsel, der, zur Sorge der Polizei, gerade bei jungen Männern im Osten ankommt. Offiziell hat sich die NPD-Führung zwar von solchen Schlägern stets distanziert, doch die Grenzen sind fließend. Am meisten hat die NPD allerdings dort gepunktet, wo sich die Wählerinnen und Wähler von den traditionellen Parteien vergessen und verraten fühlten. An manchen Orten, klagte ein Bürgermeister in der sächsischen Schweiz, hätten SPD und CDU nicht einmal plakatiert, während die NPD-Kandidaten überall präsent gewesen seien. So wirkt die Fassungslosigkeit der traditionellen Parteien heute Abend ziemlich aufgesetzt. Denn mit guten Worten allein lassen sich die Rechtsextremen ihren Platzvorteil schon lange nicht mehr nehmen. Höchste Zeit also, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln.
Der Bericht von Ursula Hützeler im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Silvio Berlusconi und sein Steckenpferd, der Kampf gegen die Justiz. Dichter und Polemiker zum Tod von Peter Rümkopf. Und im Dossier Drehscheibe Chicago. Dort wird mit Getreide gehandelt und spekuliert. Besuch an der Rohstoffbörse. Silvio Berlusconi will Staatsanwälte und Richter an die Kandare nehmen. Konkret, Abhörmaßnahmen sollen nur noch möglich sein im Kampf gegen die Mafia oder gegen Terroristen. Wer unrechtmäßig dennoch abhören lässt und wer Abhörprotokolle weiterreicht oder veröffentlicht, soll mit 5 Jahren Haft bestraft werden. Staatsanwälte und Opposition protestieren und werfen dem Premier vor, er wolle die Justiz entmachten. Diese Idee kommt nicht von ungefähr. Aber für das geplante Gesetz gibt es durchaus gute Gründe. Rolf Pellegrini.
Die Italiener sind handyverrückt. Diese Leidenschaft kann den Gesprächsfreudigen niemand nehmen. Auch nicht der große Bruder, der häufig mithört. Nirgendwo in Westeuropa scheint das Risiko, bespitzelt zu werden, größer zu sein als in Italien. Illegal, legal und dann in einem Schattenbereich dazwischen. Die legalen, von einem Richter bewilligten Bespitzelungen werden von den untersuchenden Staatsanwälten, bevor noch eine Anklageschrift hinterlegt worden ist, also illegalerweise, oft häppchenweise privilegierten Journalisten zugespielt, manchmal in sondierender oder auch manipulierender Absicht. Und die Presse veröffentlicht die Geschichten meistens bereitwilligst. Aus den Abhörprotokollen der Polizei lässt sich doch so manche schöne Story in Folgen zusammenstellen, ein Krimi in spe. Und wenn sich solches aus den Abhörprotokollen nicht ergibt, Indizien nämlich, die ein wüstes Delikt erwarten lassen, dann bleiben oft wenigstens ein paar saftige Sprüche und vielleicht gar Hinweise auf außerehelichen Sex. Man stelle sich vor, das Bedürfnis nach Klatsch- und Schlüssellochguckerei der Leser und Leserinnen wird befriedigt. Berlusconi, so muss man verstehen, will dies nun alles nicht mehr. Und recht hat er, permanenter Missbrauch der Abhörmöglichkeiten ist ein Skandal. Italien ist ein Spitzelstaat. Ein Drittel des jährlichen Budgets der Justiz gehe für die Abhörerei drauf, sagt Justizminister Alfano. 400 Millionen Franken mindestens wird geschätzt. Sicher ist auch, dass die Abhörprotokolle die ohnehin schon dicken Untersuchungsdossiers noch fetter machen und die ohnehin schon äußerst komplizierte Wahrheitsfindung im zähen italienischen Prozessverfahren noch zusätzlich komplizieren. So spricht also auf den ersten Blick alles für Berlusconi. Es ist nur vernünftig und hilft dem Rechtsstaat, wenn nur noch gegen mutmaßliche Mafiosi und Terroristen die supersensiblen elektronischen Uhren eingesetzt werden können. Doch die Gegner von Berlusconi protestieren, so einfach sei es nicht. Der Premierminister wolle im Grunde der Justiz, wie schon in vergangenen Zeiten, Knüppel zwischen die Beine werfen. Er wolle mit einem neuen Aufwischgesetz eine ganze Reihe von eingeleiteten Untersuchungen versanden lassen. Seine wahre Absicht bestehe darin, der Kaste der betuchten, eleganten, mächtigen Großbetrüger aus Politik und Wirtschaft Straffreiheit zu garantieren. Sie sollten nicht mehr von kleinen, aufdringlichen, respektlosen Staatsanwälten belästigt werden können. Vielleicht ist an dieser Kritik was dran. Wie stets wird sie vom Oppositionspolitiker und Ex-Staatsanwalt Antonio Di Pietro am schärfsten formuliert, von jenem Mann also, der Anfang der 90er Jahre die schöne Mailänder Gesellschaft, die Korrupte, mit seinen Untersuchungen und Prozessen zum Zittern brachte. Berlusconi hat gewiss auch, das stützt die These der Kritiker, den Staatsanwälten und Journalisten nicht verziehen, die Ende letzten Jahres dafür sorgten, dass Telefongespräche zwischen ihm und einem Rai-Fernsehdirektor veröffentlicht wurden. In den Telefonaten empfahl Berlusconi dem Fernsehmann, die Beschäftigung einiger junger Frauen aus seinem Bekanntenkreis in Erwägung zu ziehen. Dass es sich dabei um einen nicht statthaften Druckversuch Berlusconis handelte, wie das einige Kommentatoren flink behaupteten und einige Staatsanwälte etwas vorsichtiger vermuteten, muss freilich zunächst noch bewiesen werden.
78 Jahre alt ist er geworden. Dass Peter Rühmkopf aber trotz seines umfangreichen Werkes nicht so bekannt ist wie Günter Grass oder Martin Walser, hat wohl mit seiner literarischen Gattung zu tun. Oder mit seinen Gattungen genauer. Peter Rühmkopf war Lyriker und Dramatiker und oft auch ein Polemiker, der mit der Sprache experimentierte, genüsslich provozierte und sich auch politisch engagierte. Rühmkopf, der rote Romantiker, wie man ihn nannte, heimste dafür eine ganze Reihe großer Preise ein, aber auch kleine, wie den just heute bekannt gewordenen Literaturpreis für grotesken Humor der Stadt Kassel. Literaturredaktor Heini Vogler.
O und Weh und Ach gehen durch seine Gedichte, Lustschreie lassen unsere Trommelfelle vibrieren, zartester Minnesang bezirzt uns. Der fröhliche Melancholiker liegt uns noch in den Ohren.
Doch Ketzers Kopf voll Fröhlichkeit, die Liebe bringt ihn um die Zeit und ist für gut verjuckst. Dann aber kommt der Tag des Herrn mit Donnerschlag und Mandelkern, wo du den Himmel schluckst.
Peter Rühmkopf war auch der letzte Agitator der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Allerdings, die Revolution mit Doppel-Z stellte auch Rühmkopf niemandem mehr in Aussicht. Es waren Durchhalteparolen der vitaleren Art. Geht ja nicht zu früh nach Hause, bleibt bis zum Morgengrauen, feiert das Leben, die Liebe, euch selbst. Bleib erschütterbar und widersteh, rief Rühmkopf einst ins Publikum. Geflügelte Worte. Rühmkopf erreichte immer ein gerüttelt Maß an subjektiver Authentizität. Er wollte verstanden werden. Für seine polemische Zeitanalyse im Gedicht schüttelte er die literarische Überlieferung vom Barock bis zu Eichendorff aus ihrem Schlummer. Er bediente sich der Klassiker, um diese parodierend zu einem neuen Gesellschaftsbefund zu kommen, wie er es nannte. Rühmkopf hängte am Herbst, den er hasste, er hielt an der Welt fest, der er doch zeitgleich die Aussicht auf Zukunft versagte. Mag Rühmkopfs Pathos manchmal etwas lau gewirkt haben, so hielt er jederzeit zu seiner Welt durch dick und dünn. Zu erinnern gilt es aber auch an den politischen Aufklärer, den Publizisten Rühmkopf. Er warb seit den 50er und 60er Jahren für eine Verständigung zwischen Ost und West und kritisierte Krieg und Aufrüstung. Bis in die letzten Tage seines Lebens dachte er im physischen Sinn an seine Arbeit.
Ich bin kein Pessimist, ich bin kein Optimist, ich bin Meliorist. Und ich war und blieb steady in der damaligen Zeit dieser Verbesserer, dieser Meliorist, wo die ganze Welt nur von Radikalinskis erfüllt war.
So sah sich der bekannteste deutsche Lyriker der Gegenwart selbst. Rühmkopf hat zeitlebens nie einen Roman geschrieben. Er war und blieb ein leidenschaftlicher Verseschmied. Erst während der deutsch-deutschen Wende kam der alte Plan nochmals hoch, aus seinen mehrere tausend Seiten umfassenden Aufzeichnungen etwas Episches zu gestalten. Am Ende ist daraus ein großes zweibändiges Tagebuch geworden. Gut möglich, dass diese Erinnerungen Rühmkopfs manche seiner Verse überleben werden.
Heini Vogler zum Tod von Peter Rühmkopf. Es ist jetzt 18.34 Uhr, 35 gleich, Zeit fürs Dossier.
Hunger, Märkte, Politik. Die Probleme und Lösungen.
Nahrungsmittel werden weltweit immer teurer. Für Millionen von Menschen ist Hunger die Folge. Aber mit Nahrungsmitteln wird auch spekuliert. Zum Beispiel in Chicago an der größten Warenterminbörse. Dort werden sogenannte Finanzderivate auf Grundnahrungsmittel gehandelt. Wie funktioniert dieser Chicago Board of Trade? Die Reportage von USA-Korrespondent Peter Vögeli.
Chicago Board of Trade, 13.15 Uhr. Mit Glockenschlag schließt die größte Warenterminbörse der Welt. Eine Rekordzahl von 805 Millionen Kontrakten wurde 2006 abgeschlossen. Hier werden sogenannte Finanzderivate auf Rohwaren gehandelt, zum Beispiel Futures und Optionen. 80% des Handels geschieht bereits elektronisch, doch 20% passiert noch immer am Ring, der für Laien wie ein kleines Dante-Inferno wirkt.
If anything would undermine your confidence in the future of civilization, this would be it.
Wenn etwas den Glauben an die Zivilisation untergraben könnte, dann das scheinbare Chaos am Ring. Zumindest so kam es Lester Brown vor, als er zum ersten Mal den Chicago Board of Trade besuchte. Brown ist zwar Laie, was die Börse betrifft, aber Experte in Sachen Hungerkrise, denn der Leiter und Gründer des Earth Policy Institute in Washington D.C. beschäftigt sich mit Fragen der Nachhaltigkeit und Hunger ist eines der zentralen Themen des Instituts.
I think food is still the weak part of the system. I think we're in trouble as a civilization. I don't think we've yet realized it.
Nahrung sei der schwache Punkt unserer Zivilisation und viele alte Hochkulturen seien genau an diesem Problem zugrunde gegangen. Ist der Lärm auf dem Parkett des Chicago Board of Trade also quasi das Begleitorchester der Titanic auf dem untergehenden Schiff unserer Zivilisation? Hunderte von Millionen Dollar sind von der Subprime-krisengeschüttelten Wall Street nach Chicago verlagert und in das neue Gold, Reis, Getreide, Sojabohnen investiert worden, um mit Finanzderivaten auf Grundnahrungsmittel zu spekulieren. Doch
it's relatively small compared with the price increases that would occur even if there were no speculators.
Selbst ein Mann wie Lester Brown vermutet, der Anteil der Spekulation an der Preisexplosion sei relativ gering. Vic Lespinas, ein drahtiger Mann, seit 36 Jahren Händler am Chicago Board of Trade, nickt und zeigt auf den riesigen Bildschirm mit der Wetterkarte mitten im Ring.
Weather is king and weather determines what the market does, not speculators. So yes, there's been some definite significant increase in speculative activity in the grain market and that did provide perhaps some upward momentum in grain prices, but it's minor compared to all the other influences.
Das Wetter sei König im Börsenring, nicht die Spekulanten. Die Preise für Weizen und Sojabohnen seien in den letzten Monaten deutlich gefallen, hauptsächlich wegen des Wetters. Und gerade jetzt, in den für die Ernte entscheidenden Monaten, sei der große Bildschirm mit dem Wetter die wichtigste Informationsquelle auf dem Parkett. Spekulation habe sicherlich ihren Anteil an der Preisentwicklung, aber die Spekulanten folgten im Wesentlichen dem Markt und dem Wetter.
And the speculators are just following along as the market goes up or down and they try and follow and do what the market's doing.
Und überhaupt, die Börse reglementiere die Spekulation und Termingeschäfte böten auch Sicherheit gegen Preisstürze, lautet das Standardargument der Börsianer. Im Moment sei der Markt dermaßen unberechenbar, Spekulation so gefährlich, dass er selbst weniger handle als sonst, sagt Vic Lespinas, der seit 36 Jahren im Geschäft ist.
So in my case, for example, I personally have cut down on my trading. I'm trading less now because, yes, I can make more money, but I can also lose more money.
Jack Scoville, der als Analyst für Price Futures Group arbeitet, erklärt die Komplexität des Marktes. Als die Meldung vom Streik der argentinischen Sojafarmer, die sich gegen hohe Ausfuhrzölle für Sojabohnen wehrten, die Börse in Chicago erreichte, sei der Preis sofort gestiegen.
When we heard about that last night in the overnight trade, the prices for soybeans shot up 20 cents or so per bushel.
Doch als am nächsten Tag der Dollar zulegte, Rohöl und Gold an Wert verloren, sei der Preis kurz nach der Eröffnung des Handels überraschend gesunken.
And so the soybeans went from trading 20 higher to 5 or 10 lower at that right after the opening of the day. So that was all related to what went on in the crude oil and the dollar markets and the gold market.
Der Preis von Reis sei in jüngerer Vergangenheit massiv gestiegen, obwohl die Hedge und die sogenannten Indexfonds, welche in ihrer Zusammensetzung Aktienindizes widerspiegeln, kaum in Reis investiert hätten.
And since they've never been huge participants in the rice market, it's hard to say that they are the cause of any big problems with the food prices and the rice prices right now.
Hedge und sogenannte Indexfonds hätten zwar Hunderttausende von Kontrakten für Getreidederivate abgeschlossen, doch als der Preis gefallen sei, seien die Hedgefonds zwar ausgestiegen, nicht aber die Indexfonds. Aus Sicht der Börsianer hat in der Hungerkrise nicht die Börse oder der Markt, sondern die Politik versagt. Für das Wetter, den Klimawandel, den Rückgang der Getreideproduktion in den USA um ein Viertel seit 1980, für den Eingriff in Angebot und Nachfrage durch Subventionen und Zollbarrieren, für die massiv gestiegene Produktion von Ethanol aus Mais, sei nicht die Börse, sondern die Politik verantwortlich. Stärkere Regulierung des Handels lehnt Lespinas deshalb dezidiert ab.
I disagree totally with that. I think what will solve the problem, higher prices are going to give farmers more incentive to produce more, and they're going to respond that way.
Längerfristig werde sich der Markt selbst regulieren, sind sich Lespinas und Scoville sicher. Thailand werde sein Reisexportverbot aufheben, die Menschen würden auf andere Nahrungsmittel ausweichen, die amerikanischen Bauern mehr anbauen. Das glaubt auch Lester Brown vom Earth Policy Institute. Nur:
This is a situation where the market will balance supply and demand, but potentially a great social cost. And this is what we've not yet come to terms with.
Die sozialen Kosten, das heißt auch die Kosten an Menschenleben und weltweite Unruhen, seien enorm. Wieg Lespinas ist sich sicher, dass im nächsten halben Jahr die Preise deutlich fallen werden. Doch er ist genauso überzeugt, dass die tiefen Preise von einst für lange Jahre Vergangenheit bleiben werden.
But I don't think we're ever going back to the level that we knew and were accustomed to for many, many years.
Denn etwas ist faul im Getreidefeld der Menschen. Die Hungerkrise sei keine Einzelkatastrophe, sondern ein langfristiger und grundlegender Wandel, meint Lester Brown.
We're in a grain price spike now that is not event-driven, it is trend-driven.
Und ein Barometer dafür ist der Chicago Board of Trade.
Die Getreidebörse von Chicago, das war der Bericht von Peter Vögerli. Und das war's für heute. Sie hörten das Echo der Zeit vom Montagabend. Verantwortlich waren Monika Oetli und für die Nachrichten Barbara Büttner, am Mikrofon Martin Durer.
Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.